Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Ingeborg-Bachmann-Preis. Gestern haben wir hier in Fazit eine Bilanz gezogen. Heute nun die Preisvergabe an Valeria Gordejew für ihren Text »Er putzt«.
Er putzt. Putzt die Spüle, putzt den Abfluss, nimmt das Abflusssieb heraus und reinigt die Unterseite des Abflusssiebs. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand. Auch den Gummiring reinigt er, indem er ihn mit Essig besprüht und beidseitig mit Zellstofftüchern abtupft.
Ein Ausschnitt aus der Lesung der Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordejew. Gleich werde ich mit ihr sprechen. Außerdem berichten wir über eine Opernausgrabung in Frankfurt am Main. Rudi Stephans 1915 komponierte Oper »Die ersten Menschen«. Und so viel sei verraten, es muss eine grandiose Aufführung gewesen sein. Unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum hat sich schon kurz gemeldet. Sie wird uns von der Premiere berichten. Und dann reden wir noch über den letzten Willen. Das ist der Titel einer Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die beiden Kuratoren werden erklären, welchen Auftrag sie 32 internationalen Künstlerinnen und Künstlern gegeben haben. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Ingeborg-Bachmann-Preis. Gestern gab es die letzten Lesungen bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Meine Kollegin aus der Literaturredaktion, Miriam C., hat hier in Fazit gestern ein Resümee gezogen, eine Bilanz. Und sie hat ihre zwei Favoritinnen genannt, Anna Fellenhofer. Und sie hat heute den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Und Miriam C. hat Valeria Gordejew als weitere Favoritin genannt. Und tatsächlich auch sie ist die diesjährige Bachmann-Preisträgerin. Sie wurde in Tübingen geboren und lebt in Berlin. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Text »Er putzt«. Wir haben ja eben schon einen kurzen Ausschnitt daraus gehört. Im Mittelpunkt der junge Mann Konstantin mit seinem ausgeprägten Putzfimmel. Am frühen Abend habe ich mit der Bachmann-Preisträgerin gesprochen. Ich habe Valeria Gordejew zunächst gefragt, was sie denn interessiert an diesem an sich ja so banalen Vorgang des Putzens.
Also auf formaler Ebene hatte ich die Möglichkeit, dadurch, dass ein putzender Mensch ja in der Regel seine Gedanken schweifen lässt, aber doch einer fortlaufenden Handlung ja sich damit beschäftigt, das eben auch im Erzählen zu tun. Das war eigentlich, hat bei mir eine Erzähllust geweckt. Und wo ich dann hin wollte, war eigentlich diese Beziehung zwischen diesem sehr viel älteren großen Bruder und seiner kleinen Schwester, zwischen denen ein Altersunterschied von 17, 19 Jahren so in etwa besteht und ja, einer Sorgeverpflichtung für diese kleine Schwester, die sich darin äußert, dass der Wunsch nach so einer quasi bereinigten Welt aufkommt.
Und dieser große Bruder, der heißt Konstantin und der stellt seinen eigenen Essigreiniger her aus Essigessenz, destilliertem Wasser und ein paar Tropfen japanischem Minzöl. Wie kommen Sie denn auf eine so exquisite Idee, Frau Gordejew? Japanisches Minzöl.
Ich glaube, ich habe mal aufgeschnappt, dass also Medizinstudenten und Studentinnen, die Pathologiekurse belegen müssen und dann da an Orte kommen, an denen tote Menschen quasi liegen, dass die Empfindlicheren, sich damit helfen, dass sie sich Minzöl unter die Nase reiben. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob ich mir das selber ausgedacht habe oder ob das tatsächlich so ist. Also Medizinstudentinnen können sich gerne melden. Der Rest, also was den Essigreiniger angeht und das spezielle Mischverhältnis und was es da für Möglichkeiten gibt, da ist das Internet ja ein sehr dankbarer Ort, um Recherchen anzustellen, also gerade auch Foren und Äußerungen.
Also das japanische
Vorlieben.
Das japanische Minzöl, sehr stark, ich werde mir das auf jeden Fall merken. Eine Hingabe an das Putzen, dieser Begriff ist mehrfach gefallen in der Jury. Hingabe, das kann ja etwas Positives sein, das sich verlieren in einer Sache. Es kann aber ja auch Ausdruck einer Verzweiflung sein, die Hingabe als ganz große Ablenkung. Ist denn dieser Konstantin gefährdet?
In der Romanhandlung ja. Und zwar existenziell, aber sehr viel mehr könnte ich da jetzt gar nicht verraten, ohne vielleicht, da es ja auch noch eine Arbeit ist, da was zu spoilern sozusagen.
Darauf wollte ich natürlich zu sprechen kommen. Dieser Text ist Teil eines Romans. An welcher Stelle dieses Debütromans, das wird Ihr Debüt, an welcher Stelle taucht dieser Text auf? Geht es damit los?
Nein, ich denke, dass er wahrscheinlich an gar nicht so zentraler Stelle stehen wird. Er ist sehr wichtig, weil er eine Verbindung herstellt zwischen den zwei Hauptfiguren. Das ist dieses Geschwisterpaar und eben den Versuch unternimmt sich von der einen Figur, die zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Text dann platziert wird, schon sehr bekannt ist, dieser Konstantin, über eine Vergangenheitsepisode zur kleinen Schwester hinzuführen und zwar quasi erstmal ganz von außen angenähert. Dafür muss ich noch ein bisschen was tun, aber die Idee ist, dass dann sozusagen die Welt der Schwester eröffnet wird.
Sie haben Literatur, Kunst und Mathematik studiert, habe ich gelesen. Und Sie sind auch Illustratorin und arbeiten als Illustratorin. Gibt es denn so etwas wie ein Bild, eine Idee für eine Illustration, mit der Sie Ihren Text visuell ergänzen würden? Sind das zum Beispiel Kalkränder an einer Mischbatterie?
Nein, das wäre sehr schwer für mich, das zu machen. Das sind irgendwie unterschiedliche Gehirnabteilungen, die sich damit beschäftigen. Aber textintern, da ist das nur Hilfe, dass ich ja durch dieses Handwerk des Zeichnens weiß, wie man sich Dinge so genau vorstellen kann, dass man sie auch zeichnen kann. Und das hilft auch für Schreiben natürlich.
Also immer eine bildhafte Vorstellung auch?
Ja, absolut. Das Entwerfen von Bildern und auch Gerüche und auch das, was man hören kann, diese so sinnlichen Dimensionen, würde ich mal sagen, das sind schon die Hebel, mit denen man einen Text plastisch werden lassen kann. Also das ist grundsätzlich, glaube ich, ein guter Ratschlag, so etwas zu machen. Ich glaube, ich habe das gar nicht so bewusst unter Kontrolle, also im Sinne von, dass da schon so ein Programm vorhanden ist, aber über das Bild zu gehen, das scheint mir dann oft die richtige Lösung.
Aber ich verstehe Sie richtig, Frau Gordejew, Sie haben nicht die Idee, das Cover Ihres Debütromans zum Beispiel zu gestalten.
Wahrscheinlich doch, aber auch, weil es schwierig ist, das in andere Hände zu geben, weil ich da doch schon so spezifische, vielleicht einen bestimmten Geschmack habe oder auch eine Art Expertise. Im Gugolz Verlag zum Beispiel, die Zeichnungen auf dem Titel haben, die stammen oft von mir, also ich habe da schon Erfahrungen und ich glaube, dass, also ja, ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn das andere übernehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich eine komplizierte Auftraggeberin bin.
Nochmal ganz grundsätzlich die Frage, ist es ein Problem für Sie, irgendwas loszulassen, sei es ein Text oder so eine Illustration, also die sagen, jetzt ist es fertig und jetzt macht damit was?
Nicht unbedingt. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Ich glaube, ich bin schon eher jemand, der an der Überarbeitung auch Freude findet. Wobei dieser Text einer ist, der sehr schnell entstanden ist. Und wenn er dann eben fertig ist, ist er tatsächlich auch fertig. Dann mache ich eigentlich nichts mehr.
Ihre Kollegin Anna Fellenhofer, die mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet wurde, sie hat gesagt, es hat sich in den vergangenen Tagen in Klagenfurt eine Gemeinsamkeit entwickelt. Haben Sie das auch so gespürt? Also eher ein Miteinander als ein Gegeneinander bei diesem Wettbewerb mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Ja, absolut. Von Anfang an. Also das ging von verschiedenen Personen aus und war, glaube ich, auch dann am Ende eindeutig die richtige Entscheidung. Eine Person zum Beispiel ist Jérôme Robinier, der hat hier nicht nur einen tollen Text vorgetragen und eingereicht, sondern auch mit allen AutorInnen, die Lust darauf hatten, eine Vorbereitung in Sachen Atemtechnik und Sprechtechnik und Beruhigungstechniken gemacht, die speziell für mich sehr, sehr hilfreich war, weil ich da noch ein bisschen unerfahren bin. Also das war schon sehr, sehr stark spürbar, dass alle Teilnehmenden untereinander sich eigentlich nur Gutes gewünscht haben. Und dann bleibt es natürlich dieses schräge Konkurrenzverhältnis und das macht es dann sozusagen eigentlich in gewisser Weise sogar noch anspruchsvoller, weil wir dann auf persönlicher Ebene im Grunde dieses schwierige Verhältnis dann durch unser Zutun so harmonisieren. Und das hat aber bis jetzt, also ja, ich habe mich noch mit den anderen noch nicht unterhalten können. Würde mich sehr interessieren, wie es denen jetzt geht.
Das muss ich natürlich auch setzen,
speziell,
so ein Eindruck.
Ja, absolut. Und ich habe doch noch ein Bedürfnis, speziell auch Jewgeni Breiger nochmal zu erwähnen, weil der war in meiner persönlichen Wahrnehmung auch absolut nicht nur, also mit seinem Text nicht nur dafür qualifiziert für diesen Preis, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass die Jury-Diskussion wahnsinnig positiv verlaufen ist. Und auch darüber hinaus, der ist der Text, der wertgeschätzt wurde.
Das war der erste Satz, den Sie gesagt haben, nachdem klar war, dass Sie den Preis gewonnen haben, Frau Gordejew. Sie haben gesagt, es müsste mehr Preise geben.
Ja, definitiv.
Das haben Sie damit genau gemeint.
Genau, ihn und aber auch andere. Das war uns als Gruppe auch gestern Abend, da hatten wir noch so einen Versuch gestartet, tanzen zu gehen, aber das war irgendwie dann so musikalisch nicht so richtig möglich. Die Musik war einfach so schlecht. Ich hoffe, der DJ hört das nicht. Und dann als wir dann noch vor dem Hotel standen, war uns eigentlich klar, dass wenn man jetzt allein die Jurybewertung als Grundlage nimmt und dass dann wirklich eigentlich 7 Menschen fest davon ausgehen können, dass sie sehr gute Chancen haben. 7 von 12, genau. Und es gibt 4 Preise, die sozusagen kontrolliert vergeben werden. Das andere ist ja eine Publikumsentscheidung. Und quasi von 7 werden dann 3, ja, irgendwie das dann so eine, also jetzt noch eine offene Erwartung haben und dann im Zweifelsfall enttäuscht sein. Das ist natürlich schade. Und die Reihenfolge der Preisvergabe macht es natürlich auch so, dass es steigert sich ja vom niedersten Platz zum höchsten, sodass dann am Ende mit diesem ersten Platz, das hätte, oder beziehungsweise jetzt Jewgeni, der ich dachte ja wirklich, dass er diesen Platz bekommt und hätte mich auch sehr darüber gefreut. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass man entweder diesen höchsten Preis bekommt oder gar keinen. Das ist natürlich auch, das erzeugt natürlich eine große Anspannung.
Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 geht an die Autorin Valeria Gordejew. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Text Er putzt. Frau Gordejew, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Vielen Dank.
Sie waren jung und hatten ein großes künstlerisches Leben vor sich, doch Sie sind gestorben, krepiert auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Die Maler Franz Marc und August Macke, die Schriftsteller August Stramm und Georg Trakl und der Komponist Rudi Stephan. Er wurde 1887 in Worms geboren, er war ein unglaubliches Musikertalent. 1914 hat er seine Oper Die ersten Menschen vollendet, ein Jahr später war er tot, durch einen Kopfschuss getötet auf einem Schlachtfeld in Galizien in der heutigen Ukraine. 1920 wurde seine Oper Die ersten Menschen in Frankfurt am Main uraufgeführt und dort ist das Werk jetzt mehr als 100 Jahre später wieder aufgeführt worden. Eine Opernausgrabung also. Und Natascha Pflaumbaum hat für Fazit die Premiere besucht. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Pflaumbaum, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Rudi Stephan, er hatte nicht viel Zeit in seinem Leben, sich künstlerisch zu entwickeln. Was hat ihn denn musikalisch interessiert? Wie hat er gedacht? Wie hat er komponiert?
Wenn von Rudi Stephans Musik die Rede ist, sprechen viele von Richard Strauss, Wagner, Debussy, Mahler. Ja, man hört auch Anklänge an alle diese Männer. Aber Rudi Stephans Musik geht weit darüber hinaus. Die Opernmusik, die wir heute Abend gehört haben, die fängt mit einem winzigen Pizzicato an, aus dem sich ein Englischhorn, eine Englischhorn-Melodie entwickelt. Dann kommt aber eine Musik über 2,5 Stunden für großes Orchester. Und die ist gnadenlos überspannt, laut, brachial, im besten Sinne. Sie ist illustrativ bis plakativ, aber hyperkomplex, finde ich, also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wahrzunehmen. Die Partien für die 4 Sängerinnen, also 3 Sänger und eine Sängerin, die sind übergroß. Das sind hohe Tessituren. Mitunter sind die auch jenseits von Intonation und das meine ich durchaus positiv, weil es von der Stimmführung, von der ganzen Haltung der Sängerin fast expressionistisch auch wirkt. Die Musik ist also immer ein bisschen zu. Sie ist zu groß, zu komplex, zu gut ausformuliert, zu laut und zu überbordend. Und das hört man auch ganz gut an einer Szene mit Eva gesungen von Amber Braid.
Musik von Rudi Stephan, man hört, die hat einen unglaublichen Zug, diese Musik. Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung ab 16 Jahren. Das schreibt die Oper Frankfurt, Frau Pflaumbaum, auf ihrer Webseite. Hat das mit der literarischen Vorlage zu tun, einem erotischen Mysterium von Otto Borngräber? Oder hat das zu tun mit der Inszenierung von Tobias Kratzer?
Ja, eigentlich beides. Vielleicht ein paar Worte zu der Geschichte und zum Libretto. Es geht um Adam und Eva, also um die biblische Geschichte der Stammeltern aller Menschen, aber nicht so, wie sie im ersten Buch Mose erzählt wird, sondern etwas modifiziert von Otto Borngräber. Und da, in diesem Libretto oder dem Schauspiel, dem das zugrunde liegt, geht's doch ziemlich konkret zur Sache. Borngräber erzählt die Familiengeschichte von Adam und Eva und ihren ersten beiden Söhnen, Kain und Abel, nämlich aus der Perspektive des Psychoanalytikers Sigmund Freud. Das war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts ziemlich in Mode. Das heißt, er bringt den Trieb in diese biblische Musterfamilie und das hat ziemlich verheerende Folgen, denn jetzt lieben alle die Mutter Eva und Eva liebt auch alle tatsächlich zurück. Eva liebt in dieser Oper nicht nur ihren Mann Adam, sondern auch ihre Söhne Kain und Abel und zwar körperlich, sexuell. Und das, jetzt kommt Tobias Kratzer ins Spiel, in Frankfurt auf dem Rücksitz ganz konkret eines ausgebrannten Volvo-Kombis. Und ja, dafür sind wahrscheinlich auch die Altersbeschränkungen zuständig.
Also es geht konkret zur Sache. Beschreiben Sie doch die Szenerie noch ein bisschen jenseits dieses Volvos, den Sie da auf der Bühne gesehen haben.
Tobias Kratzer macht aus den ersten Menschen die letzten Menschen, um zu motivieren, warum diese Familie sich eigentlich so drastisch verhält. Das heißt, wir haben es mit einer Familie zu tun, die eigentlich gerade einer Katastrophe entkommen ist, vielleicht Klimakrise, Krieg oder Corona, und die leben jetzt zurückgezogen in einem Bunker, so mit Notstromaggregat, zwei riesigen Regalen voll mit Lebensmittelvorräten, Cornflakes, Dosen, Tütenessen und komplett ohne Tageslicht. Und das zeigt eben auch, warum diese Familie so komplett entfesselt ist. Die Oper besteht aus zwei Akten. Im ersten Akt haben wir unten diesen Prepper, wie man also präpariert, diesen Prepper-Bunker. Die Familie in ihrem Kammerspiel eigentlich, und man lernt diese vier Leute auch kennen, diese affektlabile Eva, dieser in sich gekehrte Adam und Kain, total aggressiv, und dann Abel, extrem gottesfürchtig. Und dann im zweiten Akt kommt diese Familie an die Oberfläche, in diese komplette Dystopie dieser Welt, eine graue, verbrannte, zerstörte Welt aus Trümmern, angekugelte Baumstümpfe. Und da passiert zuerst ein Inzest, also Eva hat dann eben diese Geschichte auf dem Rücksitz des Volvos. Dann ermordet Kain seinen Bruder, indem er ihm sein Gesicht abzieht. Und dann kommt es auch noch ganz am Ende zu einer Selbstkastration von Kain mit einer Glasscherbe aus dem Autowrack. Also sehr, sehr drastisch. Diese Dystopie wird also abgebildet in dieser Familiengeschichte.
Lassen Sie uns natürlich auch über die musikalische Ausführung sprechen. Sebastian Weigle, der so wichtige Musikchef in Frankfurt, er hat die Aufführung dirigiert. Wie hat er das gemacht?
Ja, das war ihm ein großes Anliegen. Also er hat sich als Anwalt dieser Musik verstanden. Das war eines seiner größten Wünsche in dieser 15-jährigen Laufbahn, die mit dieser Premiere jetzt in Frankfurt auch zu Ende gegangen ist. Er nimmt die Musik groß und, wie ich schon sagte, die ist in jeder Hinsicht zu, aber er kann sie bändigen. Sie entgleitet ihm, glaube ich, wenn man sehr nah am Orchestergraben sitzt, sie entgleitet ihm für den Zuhörer und die Zuhörerin manchmal als zu laut, aber das soll eben auch so sein. Ich finde, was ihm wirklich und dem Orchester gut gelingt, ist, das Neue reinzubringen. Das ist eben nicht ein Eklektizismus aus diesen verschiedenen Stilen und unterschiedlichen Komponisten ist, die von denen Rudi Stephan hier und da mal eine Anleihe macht oder sich inspirieren lässt, sondern dass die Haltung absolut anders und expressionistisch und neu ist.
Zum Schluss noch, Frau Pflaumbaum, die entscheidende Frage, bitte kurze Antwort. Hat sich denn die Ausgrabung gelohnt? Ist der Stoff aktuell und die Musik dringend?
Aktuell ist es, weil die Familie in den Blick zu nehmen ist heute aktuell, wenn man Aussagen über die Gesellschaft machen will. Und andererseits ist die Musik so neu und so komplex, dass es eine Unterhaltung ist, aber gleichzeitig auch eine Freude ist, das Ganze auf verschiedenen Ebenen zu analysieren und zu dekodieren.
Die ersten Menschen von Rudi Stephan, wir haben es gehört, eine ganz wichtige Opernausgrabung an der Oper Frankfurt, dirigiert von Sebastian Weigle, inszeniert von Tobias Kratz. Und rezensiert von Natascha Pflaumbaum. Dankeschön.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bilder und Informationsfluten in den Medien beeinflussen unser Denken und Tun. Immer neue technische Entwicklungen und die sozialen Medien, die verwandeln das Intimste in profitbringende Waren. All dies kann zu einem Gefühl permanenter Überforderung führen, zu Orientierungs- und Hilflosigkeit. Mit diesem Zustand beschäftigt sich der 43-jährige portugiesische Künstler Pedro Barateiro seit Jahren. Nach Einzelausstellungen in Basel, Lissabon und Porto, nach Biennale-Teilnahmen in Sharjah, in Sao Paulo, Berlin und Sydney hat die Kunsthalle Münster ihm nun die erste Einzelausstellung in Deutschland ausgerichtet. Annette Schneider hat sie für Fazit besucht.
Bevor man den fünften Stock, in dem die Kunsthalle residiert, betreten kann, steht man vor einem Monster. Auf einer Wand läuft ein Trickfilm, in dem sich ein Wesen, bestehend aus einem augenlosen Kopf mit Beinen, die in Händen münden, unablässig verformt.
Hallo, mein Name ist... Naja, um ehrlich zu sein, habe ich gar keinen Namen. Ich bin das Unaussprechliche, das, was nicht gesagt wird, aber da ist, ohne zu wissen, warum.
So konturlos und zerfließend wie die äußere Form erweist sich auch das Innere des Wesens, das ununterbrochen redet, ohne etwas zu sagen, floskelhaft von Individualität und Transformation schwafelt, ein informationsgeflutetes Gefäß ohne inneren Kompass und Maßstab, ein Albtraum. Kunsthallenleiterin Merle Rathke.
dieses Motiv der Hilflosigkeit. Ich bin all dem ausgesetzt. Je nachdem, welche Information gerade auf mich einprasselt, schwank ich und folge dem. Und wenn ich kein Werkzeug, keine Instrumente mehr habe, um das zu überprüfen, dann bin ich natürlich absolut verloren und bin extrem angenehm formbar für einen Kapitalismus.
Das nächste Unbehagen folgt umgehend. Kaum betritt man die Kunsthalle, droht man über einige lange Metallstangen zu stolpern. Versehen mit den Buchstaben der vier Himmelsrichtungen wollen sie Kompass sein, halten sich aber an keinerlei Regeln, weshalb Nord und Süd schon mal in dieselbe Richtung weisen. Bevor man selbst orientierungslos wird, führt eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos vor, was auch möglich ist. Die Bilder stammen von Mario Varela Gomes und gehören zum historischen Gedächtnis Portugals. Sie zeigen Soldaten der Nelkenrevolution von 1974, die die faschistische Diktatur stürzen und gerade die Zensurbehörde stürmen, den Ort also, an dem vier Jahrzehnte lang Zensurbeamte alle oppositionellen Ideen unterdrückten und damit jedem klarmachten, was für ein Machtinstrument die Sprache ist, die sich die Unterdrückten nun zurückerobern.
Es war ein riesiger Kampf und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir diese Möglichkeit zu sprechen haben. Denn die meiste Zeit sind sich die Leute gar nicht bewusst, dass wir diese Möglichkeit haben. Also lassen wir andere in unserem Namen sprechen. Und Politiker sagen dann den einen Tag dies und den nächsten Tag etwas anderes.
Gegen die Willkür von Sprache und damit von Denken und Handeln setzt Pedro Barateiro seine Zeichnungen, Texte, Installationen, Objekte und Filme. Sie alle kreisen um einen Kapitalismus, der Natur und Menschen zerstört, um die daraus folgende Entfremdung des Einzelnen von der Gesellschaft und um die Frage, wie sich das ändern ließe. Dabei verweben sich die Arbeiten zu einem gedanklichen Netzwerk, für das Barateiro bis in die Kolonialzeit zurückgeht, als die Weißen begannen, sich fremde Länder und Menschen unter den Nagel zu reißen. Großformatige Zeichnungen albtraumhafter Landschaften und Wüsteneien erzählen davon. Mittelpunkt der Ausstellung bildet Barateiros jüngster 40-minütiger Film Love Song. Die Bild- und Geräuschcollage beschäftigt sich mit wahrer und inszenierter Nähe, mit Posen, ideologisch aufgeladenen Vorstellungen von Liebe und der Dekonstruktion dieser Vorstellungen. Er setzt Mitte des 19. Jahrhunderts ein, als mit der kapitalistischen Industrialisierung auch die Epoche der Romantik begann.
Die romantische Bewegung kämpft gegen diese kapitalistische Entwicklung. Sie ist eine erste Reaktion, eine Art Rückbesinnung angesichts der westlichen Fortschrittsideologien. Sie versuchte, den Zug aufzuhalten, als das nicht mehr möglich war, weil der schon viel zu schnell fuhr. Und wenn man sich diese romantische Bewegung anguckt, ähnelt vieles dem, was wir heute haben. Sie ist eine Art Weltflucht, um der realen Welt zu entfliehen.
Fand der Überschwang der Gefühle einst in bürgerlichen Salons statt, wird er heute im Netz inszeniert. So kollidieren im Film Bilder der Romantik mit den handschriftlichen Liebesbriefen seiner Eltern, die geprägt sind von einem bürgerlich-katholischen Liebesideal. Und Bilder klickträchtiger romantischer Sonnenuntergänge prallen auf solche von Naturzerstörung oder Großbaustellen in Dubai. Auch wenn eine gewisse Melancholie über der Ausstellung liegt, ohnmächtig entlässt der Künstler einen nicht. So kommen im Film zum Beispiel Autorinnen zu Wort, die während des Faschismus unter Lebensgefahr Widerstandstexte veröffentlichten. Und immer wieder spielt er an auf die Revolution, berichten wie in einer Handreichung Soldaten von dem Geheimcode, der den Aufstand im ganzen Land auslöste. Blickt man dann noch einmal genau durch den großen Raum, fallen plötzlich einige filigrane Windspiele auf. Zarte, abstrakte Objekte, die den leisesten Luftzug als Bewegung sichtbar machen, wie ein Versprechen auf Kommendes, wenn wir nur genug Wind machen.
Crying in Public, der portugiesische Künstler Pedro Barateiro, in der Kunsthalle Münster bis Anfang Oktober zu sehen, Annette Schneider berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Caroline Kuban.
Der Schriftsteller Lutz Seiler hat in Weimar den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Seiler gebe der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kraftvolle Impulse, die nachwirkten, sagte der Vorsitzende der CDU-nahen Stiftung Norbert Lammert bei der Preisverleihung. Der frühere Bundestagspräsident verwies besonders auf Seilers Romane Crusoe und Stern 111. in denen dieser die Zeit um die Wendejahre zeichnet. Seiler wurde 1963 im thüringischen Gera geboren. Dort machte er eine Lehre zum Baufacharbeiter und arbeitete als Zimmermann und Maurer. Während seiner Armeezeit begann er sich für Literatur zu interessieren, wie es auf seiner Website heißt. Zunächst machte er sich als Lyriker einen Namen. Für die Erzählung Turksib erhielt er 2007 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Mit seinem Debütroman Crusoe gewann er 2014 den Deutschen Buchpreis. Stern 111, sein zweiter Roman, wurde 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die ausgebrannte Kathedrale Notre-Dame bekommt eine neue Inneneinrichtung. Die wichtigsten Teile entwarf der Designer Guillaume Bardet, der sich gegen 68 andere Bewerbungen durchsetzte. So gestaltet er unter anderem den Altar, den Bischofsstuhl und das Taufbecken. Die Designerin Iona Vautrin soll die 1500 Stühle im Kirchenschiff der Kathedrale gestalten. Das gesamte Innenarchitekturprojekt will der Pariser Erzbischof bei der nächsten Sitzung der Nationalen Kommission für Kulturerbe und Architektur am 13. Juli vorstellen. Die Auslieferung des Mobiliars ist für September 2024 vorgesehen. Die feierliche Wiedereröffnung der Kathedrale dann für den 8. Dezember. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den Kulturbetrieb zu mehr Nachhaltigkeit aufgerufen. Kunst und Kultur müssen sich auch mit ihrem eigenen Fußabdruck auseinandersetzen, müssen Energie sparen, nachhaltiger wirtschaften und bauen, weniger Müll produzieren, sagte die Grünen-Politikerin laut Mitteilung in München bei der Green Culture Conference, die heute zu Ende ging. Die audiovisuellen Medien nehmen laut Roth hier eine Vorreiterrolle ein. Sie haben mit den ökologischen Standards in der Produktion, die seit März 2023 als Voraussetzung für eine Bundesförderung gelten, einen echten Spitzenplatz im Kampf gegen die Klimakrise eingenommen. Unser gemeinsames Ziel sind verbindliche und dauerhafte Strukturen für mehr Nachhaltigkeit in der Filmwirtschaft. Dabei geht es beispielsweise um den klimafreundlichen Transport von Crew und Equipment, nachhaltiges Catering und Alternativen für Dieselgeneratoren am Set.
Es sind die ganz grundlegenden Fragen, denen wir immer wieder begegnen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was bleibt von uns, wenn wir nicht mehr sind? Welche Spuren hinterlassen wir in einer Zukunft, die wir nicht kennen? Mein letzter Wille, das ist der Titel einer multimedialen Ausstellung, die jetzt in den Kunstsammlungen Chemnitz eröffnet wurde. 32 Künstlerinnen und Künstler sind dort der Frage nachgegangen, was bleibt. Kuratiert hat die Ausstellung das Kollektiv M&M und das sind Marc Weiß und Martin de Mattia. Und die beiden sind jetzt aus Chemnitz zugeschaltet. Herr Weiß, Herr de Mattia, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ausgangspunkt der Ausstellung ist das gleichnamige Künstlerbuch Mein letzter Wille. Beschreiben Sie doch vielleicht mal, Herr Weiß, mit welcher Idee ist dieses Künstlerbuch entstanden?
In den letzten Jahren eigentlich schon ist uns halt aufgefallen, dass man immer stärker verunsichert ist, natürlich auch durch die unterschiedlichen Katastrophen wie Pandemie oder Krieg, aber auch durch die sehr starken Änderungen der Werte, die sich ja irgendwie quasi überschlagen, Veränderungen, die uns umgeben. Da haben wir festgestellt, dass auch viele Künstler so an ihre Kernideen, an ihre Kernwünsche, an zentrale Fragestellungen in ihrem Leben wieder sich stärker darauf zu konzentrieren und einfach sich stärker damit beschäftigen wollen. Und im Nukleo ist es natürlich sowas, wie wenn man ein Testament macht. Mhm. Man überlegt, was soll bleiben, was will ich vielleicht weitergeben oder was habe ich selber übermittelt bekommen, was könnte ich verändern in der Gesellschaft oder was habe ich geerbt. Also diese zentralen Fragen, die eigentlich natürlich auch mit dem Tod zu tun haben. Daraufhin haben wir eben 32 Künstlerinnen und auch Künstlergruppen angesprochen. Zunächst mal ganz individuell und gar nicht so sehr direkt auf Kunst bezogen, einen Beitrag für ein Buch zu machen. Also eher intim mit dem Papier, in Form von einer Collage, in Form von einem Text oder auch von Fotografien, mit dem Thema selber zu beschäftigen. Was ist für mich das Zentrale, was ich weitergeben will? Was soll bleiben? Mhm. Aufgrund der Beiträge dieses Buches sind dann von uns die Arbeiten auch beauftragt worden zum Teil oder eben auch entstanden für die Ausstellung. Das Buch ist trotzdem auch ein zentraler Kern der Ausstellung. Es ist übrigens auch gefasst wie ein Notarbuch. Also es ist in einer japanischen Bindung hergestellt, sodass man, wenn man das Buch lesen will, die einzelnen Beiträge, die zuerst mal versteckt sind, man denkt, das ganze weiß, das Buch,
leer,
einzeln aufschneiden muss. Also als ob man jeden einzelnen Testament der Beteiligten sozusagen erstmal für sich aufschneiden und lesen muss.
Das, was Sie Kernidee sagen, Herr Weiß, könnte man das auch als Reflexion über das eigene Werk beschreiben, Herr de Mattia?
Ja, das ist auf jeden Fall so der zentrale Gedanke dahinter gewesen, dass jeder der Künstler, den wir eingeladen haben, sich wirklich so mit der Essenz seiner künstlerischen Arbeit auseinandersetzt und versucht herauszufinden, was möchte er hinterlassen. Also was ist sozusagen der zentrale Gedanke, die Essenz des künstlerischen Schaffens. Und wir haben bewusst versucht, Künstler ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen, persönlichen Hintergrunds, auch aus unterschiedlichen Religionen einzuladen, weltweit. Also es ist wirklich auch eine globale Auswahl, weil jeder natürlich basierend auf seine Sozialisation und auf seine Erziehung und so weiter unterschiedlich auf dieses Thema antwortet. Und das hat uns sehr stark interessiert.
Wenn man an seinen letzten Willen denkt, an sein Vermächtnis, an sein Testament, dann denken die meisten von uns wahrscheinlich natürlich zunächst an die eigene Familie. Findet sich dieser Impuls auch in einigen der Arbeiten, die Sie präsentieren, Hirte Mattia?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bandbreite der Themen, die angesprochen werden, sehr groß ist. Also es geht um die Beschäftigung mit der Umwelt. Was will ich für die Umwelt tun? Also was kann ich da thematisieren? Bis hin zu einer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit dem Vater zum Beispiel bei Erik von Lieshout in einer Installation, die er extra für die Ausstellung angefertigt hat. Oder mit den Müttern von dem Künstlerduo Masbedo aus Italien. Und auch in einigen anderen Positionen findet sich dieses Thema wieder.
Können Sie das vielleicht mal ganz konkret beschreiben, was Sie, also diese Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Vater?
Ja, der Erik von Lieshout hat, als er noch jung war, einige Zeichnungen an seinen Vater übergeben. Und der Vater ist jetzt schon sehr betagt und der Erik hat mit ihm diskutiert und hätte gerne diese Zeichnung wieder zurückgehabt. Mhm. Und der Vater hat aber sich da wohl geweigert und gesagt, nein, also er möchte die lieber an jemand anderes, also an andere Personen übergeben. Und damit war der Erik nicht einverstanden. Darüber hat sich wohl ein ziemlich heftiger Konflikt entwickelt. Und im Verlaufe der Vorbereitung für den Film haben die beiden sich wieder angenähert. Also es ist tatsächlich so, dass die miteinander gesprochen haben und in Ansätzen dieses Problem auch geklärt haben. Was wir auch sehr interessant fanden, dass sozusagen auch dieses künstlerische Projekt als Mediation jetzt gedient hat und dass die auf einem guten Wege sind, da auch wieder übereinzukommen.
Dies ist also ein Film, so wie Sie es beschrieben haben, ein Film von Erik von Lieshout, eine multimediale Ausstellung. Also es gibt neben Bildern, Objekten und Filmen auch sowas wie Klanginstallationen. Herr Weiß?
Es sind ja 5 große Arbeiten eigens in Auftrag gegeben worden, aufgrund natürlich der Beiträge, die für das Buch gemacht wurden. Und eine große Klanginstallation von PPKK, die beschäftigt sich mit der Zukunft auch in noch Tausenden von Jahren, und zwar die Gefahr durch atomare Endlager. Und die Soundinstallation dafür haben die eine eigene Musik entwickelt, eine Art hypnotischen Gesang, ein bisschen angenähert an indigene Gesänge in Australien, um über die Jahrhunderte hinweg darauf aufmerksam zu machen, wo ein finnisches Endlager, atomares Endlager ist. Das heißt, man kann sich da quasi einüben, um das dann sozusagen über die Generation hinweg weiterzugeben, diese Information. Also man sieht schon, neben diesen familiären, sehr intimen Auseinandersetzungen, die für uns eigentlich eher überraschend kamen, gibt es auch welche, die eben gesellschaftlich Verantwortung übernehmen wollen und sagen, also unser Erbe ist eigentlich das der Erde und das muss erhalten werden. Da gibt es einige Arbeiten. Manche wollen auch sozusagen gesellschaftlich aktiv werden. Da gibt es auch Arbeiten, die sich mit Kolonialismus beschäftigen und darauf setzen, dass gewisse Skulpturen vielleicht wieder verschwinden. Aber eben auch, was der Martin ja gesagt hat, diese persönlichen, sehr intimen Auseinandersetzungen mit der Familie. Da gibt es übrigens auch ein Beispiel von Masbedo, halt von diesen Italienern mit diesen Müttern. Mhm. Das ist auch ein Film, der eigens produziert wurde. Da filmen die beiden Italiener jeweils die Haut ihrer Mütter ab und die Augen ganz intim, ganz nah, sehr alte Mütter, und projizieren diesen Film wiederum in einem Kino, und das Kino wird dann mitgezeigt in dem Film, Und das ist wie so ein Andachtsbild. Also plötzlich wird das Kino zum Andachtsbild oder sagen wir mal so, die Mutter wird zur Protagonistin dieses Kinos. Also so eine ganz große Umkehrung von dem, was man sonst im Kino sieht oder erwartet. Und so ähnlich sind die dann mit dem Thema umgegangen.
Jetzt haben Sie ein paar Beispiele genannt, Herr Weiß, Herr de Mattia. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die Ausstellung insgesamt so wirkt, wenn ich da als Besucher reingehe. Also das gibt so eine Art Parcours und ich werde von Station zu Station da geleitet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt antworten will, Herr Weiß, Herr de Mattia.
Wir haben einen Kniff verwendet, der, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und zwar haben wir in den vier Ausstellungssälen einen gelben Teppich verlegt, der sozusagen das Ganze zu einer Einheit verschmilzt. Und man kann sich innerhalb der Bereiche schon frei bewegen. Also wir haben keinen vorgegebenen Parcours, sondern eben nur diese Abfolge an Sälen. Die Sachen sind eher thematisch zusammengestellt oder kombiniert. Das heißt, man hat eigentlich ein breites Spektrum an unterschiedlichen Medien in jedem Saal, also von Videos. Es gibt aber auch Zeichnungen, es gibt Fotozyklen, es gibt auch Skulpturen. Und man bewegt sich praktisch von Objekt zu Objekt innerhalb eines großen Raumes oder innerhalb der großen Räume.
Insgesamt 32 KünstlerInnen zu sehen bis zum 1. Oktober in dieser Ausstellung Mein letzter Wille in den Kunstsammlungen Chemnitz, kuratiert vom Kollektiv M&M. Das sind Marc Weiß und Martin de Mattia. Und mit Ihnen habe ich gesprochen. Herr Weiß, Herr de Mattia, ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir sind bereits mittendrin in einer Entwicklung, die unser Leben gravierend verändern wird. Nein, ich meine jetzt nicht den Klimawandel, der uns vor allergrößte Herausforderung stellt schon heute. Ich meine die künstliche Intelligenz. Sie wird viele unserer Lebensbereiche revolutionieren. Auch Museen bekommen das zu spüren. Nicht nur wird die KI eine neue Form von Kunst schaffen, sondern auch die Kommunikation von Museen und BesucherInnen verändern. Das Projekt Intelligent Museum zeigt am Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe in einem Projektraum, welche Anwendungsmöglichkeiten für KI es geben wird und wie wir Besucher in eine neue Rolle schlüpfen können. Rudolf Schmitz hat sich das Museum der Zukunft zeigen lassen.
Zugegeben, das sind keine Klänge wie von Schostakowitsch, aber vielleicht liegt es auch nur an der Fantasielosigkeit unserer Körperbewegungen, dass hier keine Symphonie entsteht. Kuratorin Cecilia Preis jedenfalls gibt sich alle Mühe, die interaktive Klanginstallation von Komponistin El Lukianov und Medienkünstler Jannik Hoffmann in Schwung zu bringen.
Und was Sie da sehen, sind unsere Umrisse, wie wir gerade im Gespräch sind, die quasi gescannt werden von einer roten Linie. Die rote Linie ist in der Lage, unsere Bewegung quasi in Töne, in Klang zu übersetzen. Und je nachdem, wie wir uns bewegen, haben wir einen Einfluss auf das klangliche Ergebnis und sind in der Lage, quasi co-kreativ zu werden.
Wie immer hat das ZKM die Nase vorn, wenn es um das Thema Zukunft geht. Und beispielsweise sogenannte Heatmaps und Flowmaps zur eigenen Ausstellung des Videokünstlers John Sanborn im Jahr 2022 erstellt. Also Grafiken, welche die durchschnittliche Aufenthaltslänge und die Bewegungsmuster von BesucherInnen abbilden. Die Daten wurden mithilfe von unsichtbarem Infrarotlicht unter Wahrung von Persönlichkeitsrechten aufgezeichnet. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass der Baum, an dem Wunschzettel befestigt werden konnten, der meistbesuchte Ort, der Hit der Ausstellung war. Aber sind solche Heat- und Flowmaps nicht auch gefährlich, weil sie Bewertungen provozieren im Sinne von »dieses Kunstwerk ist zu kompliziert, das lassen wir lieber weg«? Die gegenwärtige Ausstellung über das Museum der Zukunft ist eine Versuchsanordnung mit aufklärenden Texten, aber auch partizipativen Kunstwerken, die verblüffende Möglichkeiten der KI offenbaren. Jeder Mensch ein Künstler, dieser Selbsterforschungsauftrag von Joseph Beuys wird hier zum Workshop. Beispielsweise beim Freestyler, einer Experimentierstation von Dan Wilcox.
Und was Sie hier sehen, sind wir selbst quasi gespiegelt auf diesem großen Screen. Und wir können jetzt den Stil, in dem wir dargestellt werden, verändern, indem wir hier auf diesem Tisch einen Gegenstand oder eine Oberfläche auswählen, die eine bestimmte Struktur hat, Farbe, Form, auf den Buzzer drücken und dann wird der Stil dieses Bildes übertragen auf den Screen vor uns.
Wir werden Wesen aus roten Kringeln oder aus Dschungelpflanzen und das alles in Sekundenschnelle. Kein Zweifel, Museen werden sich der KI bedienen, auch die BesucherInnen. Aber eben auch KünstlerInnen, die nicht unbedingt selbst Programmierer oder Coder sind, sondern die vom ZKM entwickelte Software nutzen.
Einer der Grundpfeiler ist eben, dass wir alles, was wir hier entwickeln, quelloffen zur Verfügung stellen. Und es ist fantastisch zu sehen, dass das von internationalen KünstlerInnen auch verwendet und aufgegriffen wird. Unter anderem von dem Medienkünstler Rafael Lozano Hemmer, der ein großes Gebäude in Mexico City bespielt hat, auf Basis unserer Software, die wir verwendet haben. Und die PassantInnen, die vorbeigehen, eben in große Lichtskulpturen auf die Fassade projiziert in Echtzeit.
Aber es geht nicht nur um verblüffende Spielereien, um 50 Meter große Silhouetten aus über 100.000 LED-Leuchten, sondern durchaus auch um gesellschaftskritische Ansätze. So hat ein brasilianisches Künstlerkollektiv aus dem Kunstarchiv von Brasilien, aus dem Bestand eines der größten Museen, einen Datensatz kreiert, der auf Lücken hinweist. Welche Bilder gibt es da überhaupt und was ist nicht vorhanden? Was also betrachten wir als kulturelles Erbe unseres Landes, unserer Zivilisation? KI-Technologien haben längst unseren Alltag erobert und unterwandert. Und selbstverständlich sind da viele Interessen im Spiel. Geht es um viel Geld, um Macht, um Marktbeherrschung? Die Ausstellung im ZKM zeigt, wie sich Museen dieser Technologie bedienen können, um Partizipation und Vermittlung zu gestalten. Und dann ist das Museum zweifellos der richtige Ort, um auf die Tücken dieser neuen Technologie hinzuweisen, die uns allen gefährlich werden können. Wo, wenn nicht in kulturellen Institutionen, sollen ethische Fragen thematisiert werden, können die Blindheiten datenbasierten maschinellen Lernens aufgezeigt werden. Die Karlsruher Ausstellung Intelligent Museum fordert deshalb mit anschaulicher Überzeugungskraft: Überlassen wir die Erforschung künstlicher Intelligenz nicht den Global Playern. Machen wir daraus ein kritisches Instrument gesellschaftlichen Bewusstseins und individueller Wachheit.
Rudolf Schmitz über das Projekt Intelligent Museum am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, dort zu sehen bis zum 6. August. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder von und mit Klaus Pukatzki.
Es wurde kein Siegesmarsch, steht in der Süddeutschen Zeitung. Natürlich ist das Vorrücken von Prigoschins Armee auf der Straße nach Moskau ein historisches Ereignis und er selbst ist dank dieser Meuterei in die Geschichte Russlands eingegangen, meint Viktor Jerofejew zu dem, was in Russland vor einer Woche geschah und die Welt in Atem hielt, der Aufstand des Söldnerhändlers Jewgeni Prigoschin. Doch kurz vor Moskau erwarteten ihn militärischer Widerstand, ein Strafrechtsverfahren und letztlich Verdammung durch Putin. Hätte er mehr Unterstützung vom Volk gehabt, würde er es wohl riskiert haben. Der Schriftsteller Viktor Jerofejew flog kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit seiner Familie aus Moskau nach Deutschland. Die Aktion von Prigoschin hat für ihn durchaus eine gewisse Logik. Die militärische Meuterei, die sich in Russland gerade abgespielt hat, reifte schon mehrere Jahre lang und gründet im politischen Ansatz des putinschen Systems selbst. Mit Beginn von Putins Regierungszeit wandte sich Russland zunächst langsam, dann immer schneller von Europa ab und einem eigenen Weg der Entwicklung zu, auf der Suche nach einer Zukunft in der imperialen Vergangenheit. Und in Zarenzeiten zogen sich Militärputsche durch die Jahrhunderte. Eine gesetzestreue Verwaltung und gesetzestreue Gerichte müssen neue Bestimmungen verstehen und anwenden können. Das lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über das geplante Heizungsgesetz der Ampelkoalition, das nun in Bundestag und Bundesrat verhandelt werden soll und das der Münsteraner Rechtsprofessor Hinak Wissmann in Grund und Boden rammt. Das Gesetz, um das es hier geht, ist noch nicht geschrieben. Sein Inhalt weder fachlich, finanziell noch anwendungssystematisch bis zum Ende durchdacht. Wie sollte das auch gehen, wenn man sich auf den letzten Metern überhaupt erst einmal auf Dutzende Sachkompromisse einigt? die 168 Seiten Gesetzesvorlage verdammt auch der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch, der jeden Montag in einem Interview der Tageszeitung Taz möglichst launig die Woche einzuleiten versucht. Das Ding ist unfassbar kompliziert, fachchinesisch, mit Querbezügen durchschrotet. Ich wäre stolz gewesen, die Hälfte als Masterarbeit abzugeben. Den Inhalt versteht kein Mensch. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches für unsere politische Klasse, die ja gerne so fachexpertisenhaft redet, dass das wählende Bürgertum kaum ein Wort verstehen kann. So macht man Populisten stark. Ein Gesetz von 2017 erlaubt es der Polizei, bei Befehlsverweigerung zu schießen. Das führte zu 13 Toten bei Verkehrskontrollen 2022, sagt Friedrich Küppersbusch auch noch in seinem montäglichen Taz-Interview zu den Unruhen bei unserem demokratischen Nachbarn Frankreich. Den Rassisten in der französischen Politik, Publizistik und Polizei ist es völlig egal, welche Schulnoten jemand hat, wo er arbeitet, dass er mit seinen Steuern zum Allgemeinwohl beiträgt. Entscheidend sind die Hautfarbe, die Religion, schreibt Nils Minkmeier in der Süddeutschen, ein Kulturjournalist mit einer französischen Mutter, der außer der Deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt. Frankreich ist immer noch ein Land, das die Welt vor allem durch intellektuelle Arbeit deutet und begreift. Daher kann die gegenwärtige, hochexplosive Situation nicht durch noch mehr Polizei, sondern einzig und allein durch schärferes Nachdenken und deutlicheres antirassistisches Engagement überwunden werden.
Der Blick war das in die Feuilletons von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.